Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 290 mit mir und Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Und Domagoj Belancic.
Hallo, bin ich hier richtig?
Das sind wir jetzt da. Und dem Florian Bodoki, wo es gerade...
Ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, heute zusammen.
Wo es gerade hinten rausgestrahlt hat, weil der Sound so laut ist. Mache ich extra so, damit ihr alle verwachen. Beim Abmischen mache ich es extra laut.
Was glaubst du, warum habe ich jetzt noch schnell 10 Minuten gebraucht?
Zum Ohrenpack rein tun. Vielleicht vorher müssen wir rausnehmen. Ja, wir reden heute über strengere Kontrollen bei WhatsApp. Wir reden über den TikTok-Deal, wo jetzt... so über die Bühne gegangen ist, dass zumindest ein Teil davon amerikanisch geworden ist. Dann reden wir über die neueste Marvel-Serie Wonder Man. Und ich mich so am Schluss der ersten Folge so, ah ja, stimmt, schon Marvel. Hat es kleine Ansätze drin gehabt. Dann in der Spielecke reden wir über Highguard und über Code Vein 2. Also komm, dann fangen wir an mit den News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, es hat sich herausgestellt, dass WhatsApp, zumindest Chats, dort drinnen doch grösser sind, oder, als man denkt. Und jetzt hat das die Aufsichtsbehörde auf Meta und WhatsApp gezogen. Und jetzt unterliegt es strengeren Kontrollen. Was bedeutet das genau, Flo?
Das ist Typ sehr zusammengefasst, halbwissen viel.
Da bin ich da.
Also ich muss es kurz aufrollen. Wer den Podcast regelmäßig hört oder unsere Artikel liest, weiß, dass es da sogenannte Digital Services Act gibt in der EU. Der soll Nutzer vor ungewollten, vor riskanten, vor schädlichen, vor illegalen Inhalten ein bisschen schützen. Und dementsprechend tut man die Provider, also die Plattformbetreiber, dazu anhalten, da halt gewisse Massnahmen einzuführen. So, du musst eine Risikobewertung, wie riskant ist deine Plattform, was machst du gegen die Inhalte, wie moderierst du das, wie transparent bist du, etc. etc. ist ein ganzer Massnahmenkatalog und wird entsprechend streng sanktioniert. Das gilt für Plattformen, die eine gewisse Anzahl Nutzer haben in der EU. Die magische Linie sind 45 Millionen aktive Nutzer im Monat in der EU. Die Sache ist die, WhatsApp erfüllt das natürlich schon lange, aber WhatsApp ist kein klassisches Medium im eigentlichen Sinn wie WhatsApp, wie Facebook oder wie Instagram, weil das ja direkte und verschlüsselte Kommunikation ist. Darum ist das bis jetzt, hat das für WhatsApp noch nicht geholt. Jetzt ist es aber so, es gibt ja schon seit einem Moment die Channels, wo Firmen, Fußballverein, Musiker, was auch immer, so einen Channels eröffnen. Und dort ist ja die Kommunikation einseitig. Also du kannst dann einfach als Admin von deinem Channel Content posten und es gibt nicht wirklich Möglichkeiten für Leute, dort zu interagieren, außer zu lesen und mit den Emojis zu reagieren. Und das hat jetzt dafür gesorgt, dass die EU das neu bewertet hat und WhatsApp jetzt die magische Grenze von 45 Millionen aktiven EU-Nutzer im Monat erreicht. Und ein sogenannter Flop wird Flop mit V geschrieben. A very large online platform. Und darum muss WhatsApp jetzt die ganze Massnahmen erfüllen. Also das heisst, relativ abstrakt heisst das, Risiken für Nutzer erkennen und minimieren. Das bedeutet halt irgendwie, ja, halt gegen Scam vorgehen, viel entscheidender, illegale oder so Telefonat von irgendwelchen Scammers besser blockieren. Irgendwelche, wenn du jetzt um einen Channel irgendwelche gefälschten, was weiß ich, Wettbewerb drin hast und so weiter.
Also dann, es muss moderiert werden?
Es muss moderiert werden, was aber relativ schwierig ist, weil das ist ja sehr dezentral. Es gibt ja nicht wie Facebook eine Plattform, wo alles drüber läuft, sondern was in diesen Channels passiert, das muss ja irgendwie speziell überprüft werden. Und das sind ja, behaft mich nicht drauf, aber ich denke, dass da Millionen von Channels sind. Ja,
aber das ist wie bei einer Facebook-Gruppe, von denen gibt es ja auch unendlich viel und dort müssen sie es machen. Also.
Das ist so, genau. Und auch eben illegale Inhalte, was weiß ich, vom Hakenkreuz bis zu den Fake News, halt, dort müssen sie dagegen vorgehen und sie müssen auch so ein Meldesystem entwickeln, wo Nutzer ohne grosse technische Kenntnisse einfach draufdrücken und sagen, hey, ich habe da irgendetwas gesehen, das ist nicht gut. Und sie müssen auch das dokumentieren gegenüber der EU, die Massnahmen, also die müssen da ganz transparent sein.
Hey, also der spannendste Aspekt finde ich ja da, wenn sie ja sagen, das Ganze ist verschlüsselt und ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die auch die Kanäle auch verschlüsselt sind. Sind sie es offenbar nicht oder einfach macht es jetzt da eine Aufnahme, also Ausnahme? Also wie funktioniert denn jetzt das?
Also die Channels sind ja, die sind ja öffentlich. Du ja, kannst das heißt, ja die Channels kannst du ja suchen und folgen.
Okay, das heisst, die, wie... die sind immer unverschlüsselt gewesen, oder?
Also sie sind, halt, der Punkt ist, es ist für jedermann zugänglich in Klartext. Mm. Oder? Ja, du musst ja kein Passwort haben, du musst ja nichts, das ist halt wie eine Gruppe in Facebook, oder?
Ja, okay.
Du kannst einfach beitreten. Aber Chats und Gruppenchats, das bleibt natürlich verschlüsselt. Die sind von dieser Regelung ausgenommen. Also wenn ich mit dir oder in unserem, gut, unsere Redaktionschat ist auf Signal, aber wenn er in WhatsApp fährt, also, das wird natürlich nicht tangiert, das wird nicht irgendwie gescreent oder so. Also feel free, viele Bilder zu verschicken. das ist problemlos.
Wann war das gerichtet gewesen? Wer verschickt abends viele Bilder?
Ja, der Daddy Phil natürlich.
Immer. Aber nur mit dir.
Ah, nur mir. Jetzt fühle ich mich flattered.
Du okay. Likest einfach immer alle. Also schickst einfach immer mehr.
ich will die doch nicht in Ding stürzen, weißt du? Ich will noch nicht keine Komplexe einreden. Darum.
Das ist doch gut.
Genau. So ist das. Und sie sind jetzt auch, WhatsApp ist jetzt auch gerade schon fleissig dran, dem Folge zu leisten. Sie haben jetzt gerade kürzlich, ich weiß nicht, ob das alle schon drauf haben, aber wenn, dann kommt es in den nächsten 2-3 Wochen. Eine neue Funktion, die heisst irgendwie Strict Rules oder weiss der Teufel, wie genau sie es nennen, besonders strenge Account-Einstellungen. Es schützt einerseits ein bisschen vor unautorisierten Zugriff, aber auch irgendwie zum Beispiel Anhänger oder Medien, wenn sie kriegt, von unbekannten Kontakten werden blockiert, werden stumm geschaltet. Du musst das sehr bewusst nachher anklicken und anschauen. Linkvorschauen werden deaktiviert. Also wenn du zum Beispiel einen Link in einen Chat postest, dann kommt ja das, keine Ahnung, wenn das etwas bei uns bei Galaxus irgendein Produkt postest, dann kommt ja die Vorschau, die gibt es nicht mehr. Unbekannte Kontakte können nicht einfach in Gruppen hinzugefügt werden, etc. Solche Sachen. Oder auch also eben Auto-Mute und Auto-Block von irgendwelchen unbekannten Anrufen. Ich hatte da auch schon mal Telefon aus sehr exotischen Ländern drauf gehabt, und ich dachte, also könnte schon sein, dass jemand in der Ferien ist, aber eher nicht. Genau. Und ja, jetzt haben sie eigentlich bis Mitte Mai Zeit, das sind die berühmten 4 Monate, um all die Massnahmen zu erfüllen. Und ja, sonst kann es hässlich werden, aber es wird nicht so ein grosses Problem sein, weil WhatsApp gehört ja zu Meta und Insta und Facebook fallen ja schon unter die Regeln. Von dem her werden die nicht gross Problem haben. Und Meta gilt so als nur so eher umgänglich. Es gibt andere, wie zum Beispiel so der Obstverkäufer, also Apple, der immer nur wirklich das absolute Minimum macht. Genau. Und ja, vom Elon reden wir gar nicht erst.
Genau, dann hast du noch eine zweite News mitgebracht. Auch dort geht es, ich meine, WhatsApp ist ja schon fast Social Media. Es geht um TikTok und dort ist ja vor längerem bekannt worden, respektive die USA haben sie forciert, sind ja zuerst wollen, dass TikTok verkauft wird. einfach weg von China, idealerweise in die Hände der USA. Und das ist jetzt passiert, zumindest ein Teil davon.
Genau, also es gibt einfach eigentlich das operative Geschäft, was die USA betrifft, ist jetzt in der Hand der USA. Also man muss da auch dort ein bisschen weiter ausholen. Die Amerikaner, das ist tatsächlich noch unter Joe Biden gesehen, zum einmal oder Trump so eine Art in Schutz zu nehmen, haben gesagt, hey, wir fühlen uns da ein bisschen unwohl, dass so eine grosse und mächtige Plattform, was ja in den USA auch Millionen von Usern hat, in chinesischen Händen ist, dass die Chinesen arguably einfach können irgendwelche Content einspeisen und was weiß ich, aus unseren stolzen Amerikanern
als Kommunisten machen. Wir möchten das nur selber kontrollieren.
Genau, wir möchten gerne selber können manipulieren. Sie haben es ein bisschen anders formuliert. Es ist dann tatsächlich so gewesen, irgendwann haben dann die Amerikaner gesagt, hey, ByteDance, so heisst die Mutterfirma von TikTok, entweder verkauft ihr uns den Teil, der sich um die USA kümmert, oder man schaltet das Ding einfach ab, fertig. Und dann gibt es einfach nicht mehr in den USA. Pardon. Und genau, das ist jetzt passiert. Man muss aber dazu sagen, der Algorithmus bleibt in der Hand von ByteDance.
Also das ist ja das, was man sagt, ist das Wertvollste, oder?
Das ist eigentlich das Wertvollste, genau. Das System, das irgendwie beschließt oder aufgrund von deinem Nutzungsverhalten irgendwie beschließt, was jetzt du für Content siehst und was für du nicht siehst, das bleibt in der Hand von ByteDance.
Das ist sozusagen wie ein Rezept, wie so bei Breaking Bad, wo so die Drogen so gut macht, oder?
Genau. Also, das ist so. Und, aber es ist dann eben, also der US-Kongress hat 2024 eben den Verkauf oder Verbot beschlossen, der Deal ist jetzt da. Und es ist jetzt so, weil das nicht der amerikanische Staat ja nicht einfach darf kaufen so und dann selber betreiben quasi, hat da sich ein Konsortium gebildet aus mehreren amerikanischen Firmen, wo jetzt das Geschäft zu einem ganz, ganz grossen Teil halten, zu über 80%. 20% vom US-Geschäft bleiben auch noch bei ByteDance. Und das US-dominierte Konsortium ist unter anderem einer der grossen Player ist Oracle. Sagt euch sicher etwas, das ist die Daten, eigentlich mit Datenbanken gross geworden ist. Und der Deal erfüllt einfach die gesetzlichen Anforderungen. Es ist eine US-Mehrheit, es spielt sich auf US-Server ab und es ist US-Governance. Also sie sind Betreiber und so. Das Problem ist nur, es ist ein bisschen vom Regen in die Traufe. Das eine ist, alle die Firmen, die jetzt dort in dem Konsortium sind, sind Trump-nöch. Also es ist völlig, völlig durchsichtig aus meiner Sicht. Es ist so eine sogenannte amerikanische Lösung, eine Trump-Lösung. Dazu kommt an, dass sie wirklich lächerlich wenig gezahlt haben. Also wie der Samuel gesagt hat, wirklich Pennies on a Dollar. Sie haben 14,3 Milliarden US-Dollar gezahlt. Und die ganze US-Infrastruktur und US-TikTok wird mit 430 Milliarden bewertet von Experten. Also ja,
die haben das einfach für den Preis verkauft, weil es einfach irgendwie keine
Alternative ist symbolisch. Sie haben keine Alternative gehabt, sie haben es verkauft und Amerikaner und die haben es dann für quasi nichts dem Konsortium gegeben.
Das ist krass. Oder?
Und genau. Und darum eben. Jetzt hat halt die USA hat mehr Kontrolle, ist allerdings noch nicht vollständig entkoppelt aus China. Und für die Innenpolitik ist das natürlich ein enormer Machtgewinn, oder? Also, ja, die können das jetzt eigentlich kontrollieren. Und,
ja, genau. Ja. Und jetzt geht's sozusagen wie zwei TikToks, oder? Jetzt geht's in ein also die haben ja jetzt sozusagen wie abgekoppelt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also, nur infrastrukturell. Nur infrastrukturell, ja. Genau.
Aber ich habe gemeint, sozusagen der Feed ist wie separiert.
Ja, genau. Okay. Genau.
Und das heisst, was hat das für Auswirkungen auf uns hier? Also hat es irgendwelche Auswirkungen,
nein,
wenn wir TikTok nutzen? Nicht.
Nein, eigentlich nicht. Wir merken nichts davon. Aber es ist natürlich grundsätzlich einfach ein globales Problem, weil man hat natürlich jetzt ein bisschen Angst, oder? Es gibt so ein bisschen Angst, dass Inhalt zu bestimmten Themen dann auch zensiert wird. Kritik an ICE beispielsweise, so die Behörde da in den USA, die jetzt immer so in der Kritik steht wegen ihrem Vorgehen. Oder halt einfach grundsätzlich. Und dann ist es tatsächlich so, kurz nach dem Abschluss von dem Deal ist es zu technischen Störungen gekommen, bei quasi TikTok USA, wenn man das so soll nennen. Nutzer haben sich teilweise nicht können einloggen, haben Videos nicht können aufladen, die For You-Page ist nicht personalisiert worden. Genau, es hat wirklich 10'000 gemeldete Probleme an einem Morgen und so. Und dort hat es geheißen, dass sie Wetter- und Stromausfall bei einem Rechenzentrum, eigentlich so eine kaskadierte Systemstörung hat das ausgelöst. Aber es ist natürlich so vor allem kalifornische demokratische Politiker haben da gerade sofort natürlich ein sogenanntes Inhaltssuppressionsproblem verortet. Also dass man da jetzt gerade gewisse Sachen zensiert und gewisse Wechsel verursacht.
Das ist halt aber auch berechtigte Vorwürfe. Von dem muss man jetzt auch wirklich ausgehen. Also es würde jetzt niemand überraschen, wenn jetzt einfach alles tickt. Genau, eins kritische, all die Kameras, die dann sozusagen die Tathergänge zeigen, dann einfach plötzlich nicht mehr rum sind und nur noch ihre eigenen Videos.
Ja, also ist halt einfach wirklich nicht beweisbar. Also man weiß auch, dass es gewisse technische Infrastruktur gegeben hat, die tatsächlich auch gelitten hat. Schlussendlich weiß man es nicht. Aber es ist so ein bisschen, man sieht so eine Art Kleptokratie. Oder? Also Trump seine Günstlinge profitieren. Die werden ein enormes Geld machen für einen minimalen Preis, den sie gezahlt haben, weit unter dem Wert. Und
wie aber der Wert, die 480 Millionen, ist das US... Das ist nur das US-Geschäft alleine, nicht das ganze TikTok, aber es ist das US-Geschäft mit dem Algorithmus zusammen, oder?
Nein, ohne den Algorithmus. Den Algorithmus kriegen sie nicht.
Genau, ja. Aber ich meine den Wert, der geschätzte Wert. Also wenn man sagt, US-TikTok mit dem Algorithmus wäre etwa um die 400 Milliarden wert und ohne Algorithmus wäre wahrscheinlich deutlich weniger wert, sicher nicht die 14 Milliarden, also nicht so wenig wie die 14 Milliarden, aber natürlich auch nicht so viel wie die 400, weil der Algorithmus ist ja wirklich der Juice da. Also das ist das Herzstück. Und du bekommst jetzt natürlich, klar, wegen politischen Druck bekommst du das Ganze jetzt zum Spottpreis, aber ohne Herzstück ist es tatsächlich nicht wirklich so viel wert wie die. Also weißt du, es tönt so nach, boah, was, 14 statt 400? Ja, aber ohne Algorithmus ist es auch nicht 400 wert.
Oder? Gut, weiß ich nicht, wie die Bewertung natürlich stattfindet, ob die dort so
sind. Nein, das ist natürlich alles eine hohe, fucking hochkomplexe Angelegenheit. Und dann ist natürlich auch noch ein bisschen Bauch. Also weißt, der Algorithmus ist natürlich eigentlich das Herzstück. Oder? Das ist ja genau das. Und das ist ja eine von den vielen offenen Fragen, eben, wie auch das US-Geschäft, wie wird sich das jetzt genau ohne... Du lizenzierst den Algorithmus, aber du kontrollierst ihn nicht. Wie fest kannst du jetzt genau das gleich steuern, was ein US-Citizen auf seinem Feed ausgespielt bekommt oder nicht? Das wissen wir jetzt doch noch nicht, oder?
Das weiß man noch nicht, aber du kannst natürlich davon ausgehen, der operative Teil von TikTok USA ist natürlich auf amerikanischen Server.
Mhm.
Weißt, die können natürlich schon filtern.
Ja.
Aber. Ich glaube, sie können, so wie man es eben, was ich auch gelesen habe, so wie man es versteht, ist, genau, sie können sozusagen nicht beeinflussen, weißt du, jetzt irgendwie, wie man die Schrauben stellt, dass der jetzt irgendwie mehr Kochvideos oder was auch immer, wenn du irgendetwas schaust, oder wie dein Geschmack beeinflusst wird. Aber man kann einfach beeinflussen, was einfach rausgeht und was nicht.
Okay, dass man einfach sagt, okay, der Algorithmus empfiehlt mir jetzt gerade ganz viele eiskritische Videos, aber ich filtere die jetzt einfach mal alle raus. Und so können wir es nicht. So meinst
du? Das ist so wie eine Schutzwall nach dem Algorithmus.
Ja, so eine Firewall, wie es Chinesen natürlich auch schon haben, oder? So habe ich es eben auch gelesen, genau.
Ja. Okay.
Und es sind ja eben auf jeden Fall die nationalen Sicherheitsinteressen in Anführungszeichen hat man jetzt hier durchgesetzt. Und
es ist schon wild. Wir
sehen, wie das weitergeht.
Es ist schon wild, dass es so abgeht. Verdammte wilde Westen. Es ist krass, wenn man mittlerweile das Gefühl hat, so Chinesen sind die Zivilisierten politisch. Also weißt du, so, sind recht zurückhaltend irgendwie.
Es ist halt, geil, man muss natürlich auch sehen, das ist halt einfach ein Donkey für die Musik, oder?
Genau.
Die Chinesen sind einfach nicht so...
Nein, ich sage...
Nicht so laut und nicht so draufgängerisch und so, aber... Ja, es wirkt, aber...
Es wirkt.
Du hast natürlich im Moment so ein... ich sage mal, ein Riesenbaby, das so derart krass viel Krawall macht auf der einen Seite vom Ozean, dass die anderen im Vergleich gerade vernünftig wirken, aber ist natürlich... Man darf da nicht einfach plötzlich... aus dem Auge verlieren. Also es ist natürlich, beide Seiten
haben ihre... Das geringere Übel mittlerweile.
Aber immer noch ein Übel, genau. Ja. Oder,
also ich würde jetzt das nicht bewerten, weil das Übel noch größer ist.
Können wir lieber nicht down that rabbit hole.
Ja, aber was ich noch gleich ist zumindest die Aussicht, dass mit dem nächsten Term alles anders wird wieder, wegen der Demokrat wieder Präsident wird. Das ist krass,
ich,
oder?
Genau.
Hast du wirklich das Gefühl, dass in den Midterms jetzt der Trump abgewählt wird und der geht
nein, das einfach nicht.
Und das passiert doch
nicht. Und TikTok geben es natürlich auch nicht mehr her, auch die Demokraten nicht, weil es sind ja.
Ah nein, natürlich nicht. Also wenn es schon
man muss ganz klar sagen, dass die Diskussion hat unter der Biden-Administration ihren Anfang genommen.
Genau.
Und dort ist der Trump noch der grosse TikTok-Verfechter wegen Freedom of Speech, oder?
Die Freedom of Speech, wo jetzt halt einfach nicht mehr plötzlich weniger wert ist, weil, wir haben da selber ein paar Sachen, die man ein bisschen unter den Teppich
kehren. Kommt immer darauf an, wenn du fragst.
Genau. Aber das ist ja genau das, was der Domino gesagt hat. Das habe ich auch noch ansprechen kurz. Eben, dass die USA ist natürlich auch noch so ein Sonderfall, dass je nachdem, du weißt einfach wirklich nie, auch wenn man jetzt das unter den beiden ist, zwar losgetreten wurde, aber irgendwie du weißt nie, was alle 4 Jahre oder je nachdem alle 8 Jahre gibt es einen totalen Administrationsschwenk, einen 180-Grad-Schwenk, und TikTok ist so ein derart hochpolitisches Asset. Ich sage mal, aus rein ökonomischer Sicht oder aus rein Investorensicht ist es ein Asset, das natürlich mega unstabil ist und wo du eigentlich normalerweise nicht unbedingt als Goldschatz siehst, oder auch wenn es jetzt TikTok krass tönt, oder und du sagst, wow, TikTok so viel Einfluss und Macht und Zeugs und Sachen, aber man sieht es ja jetzt, wie mit dem Asset umgegangen wird. Und eigentlich, also es ist für einen Investor, du willst eigentlich so etwas nicht in deinem Portfolio haben, etwas, was so ein krasses Minenfeld ist und wo du wirklich einfach nicht weißt, was in Zukunft mit dem Zeugs passiert. Und je nach Administration gibt es einen China-Schwenk, gibt es einen Anti-China-Schwenk, gibt es dies, gibt es das. Und
hey, aber in einer Stur, du weißt gerade Oracle und so, ey, das ist doch denen, die jetzt einfach scheißegal, die wissen, du weißt, wie es ist. Die machen einfach Geld damit, egal was passiert. Und sonst verkaufen sie es dann halt und ich meine, wie gesagt,
ja, jetzt haben sie es so derart günstig können kaufen. Jetzt, wahrscheinlich werden sie das nicht mit Verlust verkaufen, egal was mit dem passiert. Aber ja,
das Oracle ganz bestimmt nicht, nein.
Und Oracle ist jetzt in der Firma mit speziell hohem Ansehen, oder? Also,
ist so.
Ja, du, mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich habe schon gelesen, wie wieder mega viele abgewandert sind für so eine TikTok-Alternative, aber es hat ja oft, oder meistens hätten das nicht so Bestand. Mal schauen. Komm, gehen wir doch zu etwas Positiverem und schauen bei unseren Big Screen rein.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Wonder Man, die neueste Disney Plus Serie, neueste Marvel Serie. Du, Luca, hast sicher schon mehr Folgen gesehen, jetzt angelaufen, gell? Alle Folgen schon draus.
Alle Folgen draus.
Ich habe 2 gesehen es war recht unterhaltsam gewesen, aber du hast es, glaube ich, auch schon irgendwo angetönt oder irgendwo habe ich es auch gelesen, so ein bisschen wie das Studio von Marvel. Mhm. Es ist schon nicht ganz, aber ich weiss, woher das kommt.
Ja, also wirklich Wonder Man, es ist jetzt die neueste Marvel-Serie unter dem Dach, also es ist zwar schon unter Marvel Studios entstanden, aber sie haben dort wie so eine spezielle Abteilung, die dann so Spotlight, Marvel Spotlight heisst. Und das soll auch ein bisschen so der Artsy-Fartsy-Bereich sein von Marvel Studios, wo auch ein bisschen die besseren oder ich sag mal ein bisschen die alternativen Serien, wo du jetzt nicht irgendwie bequem ins MCU-Korsett rein tust, sondern wirklich, wo ein bisschen im Raum stehen und ein bisschen für sich stehen. Wonder Woman gibt es auch, ist aber DC. Wonder Man wird jetzt nicht direkt mit dem MCU zu tun haben.
Was hat Spotlight, kannst du kurz sagen, was haben die sonst noch gemacht? Oder ist
eben genau, Spotlight gibt es bis jetzt noch nicht allzu viele Produktionen. Die eine ist, glaube ich, mal der, wie heißt der geheißen? Werewolf.
Was habe ich noch gedacht?
Der schwarz-weiß Werewolf, ich weiß nicht mehr, wie der irgendein Blablabla, Night by Werewolf, der hat irgendeinen komischen Namen gehabt. Der schwarz-weiß Film über den Werewolf und Echo. Und das ist ganz eine furchtbar schlechte Serie. Die ist dort vor einem Jahr rausgekommen. In beiden Fällen ist die Serie auf einem Touch droppt. Und eigentlich ist das immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Streamingdienst wie Disney Plus, wo sonst immer alles wöchentlich droppt, eine Serie auf einem Touch droppt, dann ist das wie so, mir vertraut er sagt, die Leute werden das sonst nicht schauen. Und dann, be done with, es ist das, be done with it. Oder? Und ich habe bei Wonder Man, muss ich auch sagen, von dem Trailer her, nie so, ich bin nie richtig warm geworden mit dieser Sache. Weil es hat mich eben wirklich genau an das Studio erinnert, ein bisschen an eine Persiflage auf Hollywood, auf das ganze Hollywood-Geschehen. Es geht da um den Schauspieler Simon Williams, gespielt vom Yahya Abdul-Mateen II. bei DC hat er Black Manta gespielt. Bei DC bin ich nicht ganz so...
Überläufer!
Hat bei Aquaman. Dort hat er den Bösewicht von Aquaman gespielt. Spielt jetzt da der Simon Williams, ein Schauspieler, der selber auch Superkräfte hat und sie aber verstecken muss. Und weil er seit Jahren versucht, in Hollywood Fuß zu fassen und in Hollywood darf niemand mit Superkräften einen Job haben, darum muss er es verstecken, dass er einen hat.
Ich habe das voll nicht gecheckt, wo er sich irgendwie für ein Bewerbungsgespräch, ein Casting,
ja.
Und dann fragt der andere wegen Superkräften und ich habe zuerst gedacht, er macht einfach einen Witz, oder? Und dann so, hast du eine Marvel-Serie, geht es da auch um Superkräfte? Ich bin wirklich überhaupt nicht rausgekommen.
Er spielt ganz eine kleine Rolle, die Superkräfte. Das ist so. Und es wird eben auch noch aufgeklärt, wieso das so ist, aber das spoilere ich jetzt noch nicht. Es gibt einen ganz bestimmten Grund, warum in Hollywood im MCU Menschen mit Superkräften keinen Job dürfen haben. Und er will aber unbedingt dort arbeiten. Er möchte Schauspieler werden. Das ist für ihn eben nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen Karriere, sondern das ist einfach seine Berufung oder sein Lebensinhalt. Und er hat aber im Moment einfach keinen Erfolg. Er scheitert ständig, aber nicht, weil er kein Talent hätte. Er ist einfach ein wahnsinnig guter Schauspieler. Er scheitert einfach an sich selber. Er überdenkt jede Rolle, egal wie klein sie ist. Er hat 100 Millionen Notizen, hat irgendeinen ganzen Background, Subtext, Zeugs und Sachen. Und er gilt einfach als mega schwierig für alle Regisseurinnen und Regisseure und wird darum ständig gekickt oder gar nicht erst genommen. Eines Tages aber, er gibt es dann plötzlich doch eine Chance, eine unerwartete Chance, in einem Film mitzuspielen, in einem Remake von Wonder Man. Das ist ein Superheld aus dem MCU. Gibt es tatsächlich im MCU? Also im MCU. Es gibt bei Marvel tatsächlich den Superheld Wonder Man. In dieser Serie ist das aber eine fiktive Figur, die verfilmt wird von einem Oscar-Preisträger-Regisseur, so ein bisschen der Martin Scorsese-Verschnitt, sage ich mal, der quasi kommt und sagt, ich möchte jetzt mal absolut Cinema machen mit Superheldenfilm. Und der Simon sagt natürlich, boah, da muss ich dabei sein. Und er macht dort bei dem Casting, wo der Phil erwähnt hat, mit und begegnet dort zufällig Trevor Slattery, gespielt vom Sir Ben Kingsley. Und der Trevor Slattery, das ist so eine lustige Figur, das ist, der hat in Iron Man 3 ist er offiziell der Mandarin gewesen, der Oberbösewicht, bis nachher im Film selber, Vorsicht, Spoiler, zum Iron Man 3, rausgekommen ist, dass er gar nicht ein echter Terrorist ist, sondern nur ein Schauspieler, der einen Terrorist gespielt hat, für einen echten Terrorist.
Bei dir schon wieder nicht mehr rausgekommen, wo der Teil kam, ist ich so irgendwie, kommt mir der bekannt vor irgendwie?
Also irgendwie, er hat damals, so hat seine Rolle von Ben Kingsley, so hat seine Marvel-Karriere angefangen, dass er eigentlich offiziell als Bösewicht vom Iron Man 3 angekündigt wurde. Und im Film war der Plot-Twist, er ist eigentlich gar kein Bösewicht, er ist nur ein verpeilter, drogenabhängiger Schauspieler, der einen Terrorist gespielt hat, für den eigentlichen Terrorist. Und jetzt kommt er da wieder zurück, eben als Schauspieler, weil er ist ja ein Schauspieler. Und er begegnet dem Simon dort bei dem Casting und er nimmt ihn wie ein bisschen unter seine Fittiche, weil er ist halt doch so ein Grosser von der Branche, einer, der es im Griff hat und ein bisschen alles kennt. Und er hilft dem Simon ein bisschen so aus sich selber raus, beziehungsweise halt, dass er aufhört, alles zu überdenken und ihn ein bisschen so zu fokussieren. Und zwischen diesen beiden entwickelt sich ganz schnell eine mega tolle Freundschaft, so ein bisschen eine Mentor-Schüler-Beziehung. Und der Trevor ist dann wirklich so der Vater in dieser Geschichte und der Simon ein bisschen so der Sohn. Und es ist mega, mega schön, aber es gibt einen kleinen Mini-Plot-Twist. Die Begegnung zwischen diesen beiden ist dann eben doch nicht ganz so zufällig gewesen, wie man es meint. Ja, und so ist Wonder Man ist wirklich so eine Geschichte, wo aus der Perspektive von Schauspielenden, von strugglenden Schauspielenden erzählt wird, wo ein bisschen einfach so von unten kommt. Und ich habe im Kopf, darum habe ich immer den Vergleich mit dem Studio gemacht. Der Trailer, wenn man schaut zu Wonder Man, wirkt wirklich immer ein bisschen wie so eine weichgespülte Version von der Studio. Der Studio ist ja die laute, krachende Persiflage gewesen, aus Sicht von Produzenten, von Chefen, von Karrieren, von Marketing und so. Und das ist alles ein bisschen von oben herab, so ein bisschen aus der Helikopterperspektive auf das System. Und es ist eine wahnsinnige Gagdichte, eine absurde Situation nach der anderen. Es ist einfach brüllend komisch gewesen. Und Wonder Man ist im Trailer so, kommt ein bisschen ähnlich daher, auch ein bisschen so Persiflage auf das System Hollywood, oder auf das Ganze. Es ist auch beworben worden als eine Superhelden-Serie für Menschen mit Superhelden-Fatigue, also wo eben den ganzen Superhelden-Slop nicht mehr haben können. Du hast dann eben auch die Idee mit dem Martin Scorsese-Verschnitt, wo ja Marvel ganz offen kritisiert hat vor einem Jahr oder zwei und damit für mega viel Stunk gesorgt hat bei allen Superhelden-Fans. Kommt jetzt da in die Serie rein und macht einen Marvel-Film, oder? Und es ist alles mega Meta, oder? Es ist alles mega Meta-Denken. Und ich habe meine Angst und Befürchtung gesehen, ach, da kommt jetzt so eine mega weichgespülte Version von dem Studio. Du hast jetzt, das Timing von Wonder Man ist mega ungünstig, weil die Idee an sich ist eigentlich spannend, aber du hast die Umsetzung jetzt gerade so gut gehabt in dem Studio vor einem Jahr, jetzt muss er sich an dem messen. Und ja, also ich kenne Disney, ich kenne Marvel, das wird eine weichgespülte Version sein. Der wird ab dem abstinken. Der wird niemals gleich bissig und gleich mutig sein und darum es wird mir nicht gefallen. Es wird wahrscheinlich einfach okay sein. Und Marvel ist in letzter Zeit so oft einfach okay gewesen und das langt nicht mehr. Hey, siehe da, ich habe Wonder Man. Ich bin noch nicht viel weiter als du. Ich habe auch 4 Folgen jetzt geschaut. Ich glaube, es sind 6, wenn ich mich nicht irre. 6 oder 8. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Immer etwa eine Folge, eine halbe Stunde. Ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut. Aber ich finde es absolut brillant, weil der grosse Unterschied zu der Studie ist, es ist nicht halb so laut und nicht halb so bissig und das ist super. Es geht
und nicht
wirklich
so schnell. Es ist viel ruhiger, zumindest die ersten 2 Folgen. Das andere war schon sehr nervös zum
Hektisch, ja.
Ja, genau. Also es tut sich wirklich mega gut von der Studie abgrenzen und zwar nicht in einer Art, dass du sagst, es ist weniger mutig, sondern es ist einfach anders. Es ist Perspektive, ist eben auch schon eine andere. Bei der Studio ist so von oben aus der Chefetage raus, oder? Und bei Wonder Man ist es mehr so wirklich so die Aussenseiter, die Struggle, die Schauspieler, die von unten, die versuchen, irgendwie ihren Platz in Hollywood zu finden. Und es ist alles viel intimer und zärtlicher und es geht wirklich um die Beziehung zwischen den beiden Männern, wo die Freundschaft aufbaut und gleichzeitig über Schauspielerei diskutiert. Was heisst das? Es ist einmal ein bisschen gar pathetisch für meinen Geschmack, aber eigentlich trotzdem sehr schön. Was ist das für eine Berufung? Was macht das aus? Und zwischendurch hast du dann wieder ein bisschen so die kleine satirische Spitze. Es gibt ein paar witzige Cameos, nicht ganz so viel krasse wie in der Studio, also nicht mal annähernd, aber es hat ein paar drin und die sind witzig und das lange, das ist super. Ich finde irgendwie, wenn du willst, mehr daraus wollen machen, aus der Perspektive wäre es dann quasi wie ein sich lustig machen über die Menschen, die sowieso schon am Kämpfen sind in Hollywood. Und das würde dann irgendwie nicht mehr passen. Oder das wäre dann für mich dann wie so der schlechte Geschmack. Bei der Studio funktioniert es, weil die machen sich über Executives lustig und das ganze, die ganze Chefetage. Oder? Und bei der Studio hast du die andere Perspektive und dort würde es, glaube ich jetzt so, also wenn ich darüber nachdenke, würde das irgendwie nicht so gut schmecken, der gleiche Humor. Und hey, es passt einfach wunderbar. Es
ist ja auch vom Titel, da merkst du schon. Also das andere heisst da wirklich das Studio und dort geht es wirklich einfach 100% um Hollywood. Und da heisst halt auch Wonder Man und ich nehme darum an, eben, das ist ja der Vater, der sich durchzieht und dann geht es einfach nicht 100% um Schauspielerei und Hollywood, sondern die Personen in diesem Setting, aber eben mit noch ein bisschen Superhelden drüber gesprenkelt. Ich bin wirklich, eben, wenn man es schaut, man hat keinen Plan nach 2 Folgen, in was für eine Richtung geht die? Also, es würde dich dann nicht überraschen, wenn sie in der 3. Folge ein verdammtes Skybeam haben. Aber ich glaube, irgendwo gelesen, es gäbe, glaube ich, keinen.
Nein. Also ich bin recht sicher, ich habe auch eben, wenn Kritiken liest und so, sind wirklich sehr, sehr positiv. Also ich glaube, das gibt nicht ein Secret, oh, wie hat der geheißen, Secret Invasion oder so.
CGI-Fight in der letzten Folge.
Oh, scheiße. Ja, wirklich. So einen brutalen Qualitätsverlust in den letzten 2, 3 Folgen oder so. Also Rotten Tomatoes hat er, glaube ich, sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum über 90%, also ja. der verhebt sich bis zum Schluss.
Sehr geil. Hey, cool. Wonder Man, genau, läuft jetzt auf Disney Plus, alle Folgen draussen. Schaue ich sicher auch noch weiter. Muss dann da noch ein bisschen hinterher switchen zwischen dem Night. Sind beide solche ruhige Serien, oder? The Night of the Seven Kingdom und
Sag's. Ja, und ich finde wirklich von der Tonalität her, auch wie es inszeniert ist, von der Kamera, es wirkt null wie so eine Disney Plus CGI-Serie, wo man bis jetzt kann. Es wirkt mega wertig, oder? Es ist eigentlich so eine Serie, die vom Look her hätte ich eher auf Apple TV gesehen, als es ist so ungewohnt, so etwas auf Disney Plus bei Marvel zu sehen. Es ist wirklich ganz.
Nicht Portfolio, mal das auch, aber so ein. Ein Stil, den man nicht zuschreibt. Sie haben es tatsächlich schon angebracht, mit einer wenigen Serie, wo die meisten nicht viel geschaut werden.
Das Studio war auch Apple, oder?
Ja,
genau.
Ja. Also gut, dann gehen wir noch weiter in die Spielecke.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in die
Spielecke. Ja, ich würde sagen, ich sage es gerade, wir fangen mit dem Schlechteren an. Zumindest meiner Meinung nach, aber offenbar hat er mir der noch bewertet hat. Highguard, ein Spiel, wo ja, sozusagen der Podest, der Premium-Platz gehabt an den Game Awards. Das war das letzte Spiel, das dort angekündigt wurde. Das ist immer so sehr prestigeträchtig natürlich, so das One More Thing, das am Schluss noch kommt.
Und zwar auf persönlichen Wunsch von Jeff Keighley, der genau. Das Game vorher hätte können spielen, also der Host von der Game Awards, der Erfinder von der Game Awards, wenn er sich immer angekündigt. der hat es so geil gefunden, dass er den Prestigeplatz hat wollen, gratis.
Ja, genau. Dort ist ein bisschen, was man gezahlt ist, was Werbung ist und was nicht, das weiss man nicht so genau, aber der offenbar nicht. Und es ist eben ein Multiplayer-Shooter von den Machern von Apex Legends und Titanfall. Halt irgendwie Apex Legends, eines von der besten Battle Royale, die auch immer noch läuft. Und
also einfach von Einzelnen machen, oder? Das ist ja, ein neues Studio, das sie gegründet haben. Genau. Aber einzelne Leute, die...
Ehemalige,
genau.
Die das geschafft haben. Eben, ja, das, genau. Ich weiss persönlich nicht, ich habe nicht nachgeschaut, welche das genau gewesen sind.
Das bedeutet meistens auch nicht so viel, weil es hat so viele Fälle gegeben in früheren Dings, wo du so gelesen hast, ja, der Director von dort und dort. Aber wenn der Director nicht im richtigen Umfeld und nicht mit dem richtigen Team arbeitet, dann bedeutet es genau nichts.
Ja, wenn es nicht der Creative Director ist, dann kann es zum Teil irgendein Director sein. Ja.
Yeah.
Und genau, aber Titanfall und so, also es sind grossartige Games, also irgendwie, die sollten es ja schon im Griff haben, eben je nachdem, was sie geschafft haben. Highguard ist so ein Hybrid irgendwie, wenn du den Trailer schaust, und es ist eine Mischung aus irgendwie Overwatch, weil es hat so Heldencharakter, den du auswählen kannst. Apex Legends, das merkst du gerade, wie du die so mit so... Kannst traversieren, so eine Seil nachziehen und irgendwo über die Düse, wie die Kisten aufmachst mit dem Loot in der verschiedenen Farbig. Dann aber auch wie Rainbow Six Siege, weil du kannst in deiner Basis sozusagen deine Wand verstärken, oder, damit die Gegner weniger zusammenschlagen können. Dann hat es so ein bisschen Fortnite, wie du wie so Kristall abbauen. Das ist sozusagen, du kommst ins Geld über, um dir Upgrades zu kaufen. Und das Abhauen von diesen Kristallen machst du auch wie bei Minecraft. Mit dem richtigen Timing geht es schneller. Und dann ist es aber eigentlich auch ein MOBA. Aber es ist halt so aus der Ego-Perspektive, oder? Ich habe nur eine Stunde gespielt. Ein Match habe ich fast eine Stunde gespielt.
Es ist Ego-Perspektive, ja, es gestern auch gespielt.
Ist mir auch viel zu lang gewesen. Aber genau, das Hauptspiel ist, du spielst 3 gegen 3. Schon das ist speziell. Oder nur 2 Teams aus je 3 Personen und du verteidigst wie in einem MOBA, also wie bei Dota oder League of Legends, hast du deine Basis und du willst die gegnerische kaputt machen. Und für das tust du am Anfang, reitest einfach los, tust so Reiter, Rösser, Panther, Bären.
Die sind geil, auf diesen Reiter
genau. Ist lustig. Das ist super. Dann sammelst du, gehst Loot zusammen sammeln. Das gegnerische Team macht das auch und dann irgendwann heisst es, wie heisst das, der Shieldbreaker ist gelandet. Dann siehst du einen Leuchtstrahl, dann reitest du hin, das andere Team natürlich auch. Und dann versuchst du den mitzunehmen, weil du mit dem kannst du das Schild, das um die gegnerische Basis ist, kannst du so schwächen. Und wenn du das geschafft hast, dann kannst du deinen Siege Tower bestellen. Höchst einen richtigen, wie so ein Fantasy Game, also wie im Mittelalter. Kommt so ein Turm, macht ein Loch rein, dann gehst du rein, dann musst du dort noch 2 Generatoren in die Luft jagen und dann ist die Basis kaputt und du hast gewonnen. Und das geht aber natürlich oft hin und her, weil dann verlierst du wieder irgendwie den Shieldbreaker oder sie schaffen es dann nicht aufzumachen und dann gehst du wieder zurück in die Basis, dann ist wieder Zeit, ein bisschen looten und so. Ey, ich weiß auch nicht, das ist irgendwann Schiessen ist witzig, aber und du deine Power, so deine Figuren haben. Aber es ist halt schon, das Level ist viel zu gross für die...
Ja, ich habe mir noch gedacht, es passiert nichts genau. Die meiste Zeit. Also es ist einfach meistens wartet, dass etwas passiert und ich habe einfach das ganze Match nicht ausgehalten. Ich habe den abgebrochen. Das war zu langweilig. Das
habe ich mich auch überwinden im Fall. Also,
ich habe es dann gleich installiert, es tut mir so leid, aber es ist voll nicht für mich.
Ich finde, es hat schon, wenn du es siehst und spielst, findest du doch, es ist nicht... Komplett scheiße, es hat irgendein Potenzial, aber einfach, es ist nicht fertig so. Das, entweder müssen es 20 gegen 20 sein.
Ja, oder, genau, so etwas chaotischer irgendwie, ja, voll.
Oder irgendwie, weißt du, Mobs wie bei diesen MOBAs. Weißt du, so NPC-Gegner, du kannst runterballern unterwegs.
Stimmt, das wird helfen, ja, genau. Dass du etwas zu tun hast zwischendrin, ja. Und dass wirklich so ein bisschen Spannung bleibt. Und irgendjemand online hat einen recht guten Kommentar gefunden. Es fühlt sich so an, als wäre ich einfach der Spielmodus, als wäre es einer von vielen in einem grösseren Spiel. Ja. Weißt du, was ich meine? Und wenn das so wäre, wäre es easy. Aber das ist einfach der Spielmodus. Das ist Highguard. Das ist das Prinzip vom ganzen Spiel. Und das finde ich ein bisschen wenig irgendwie.
Hey, ich habe wirklich gedacht, ich bin nicht sicher, ob es das retten können. Also es ist wahrscheinlich gestartet, natürlich, weil es viele kennt haben, mit 100'000 gleichzeitigen Spielern aufs Team. Das ist viel. Jetzt hat es noch 5'000 und hat 22'000 Bewertungen und mehrheitlich negativ.
Was ist das mehrheitlich negativ? Ist das die zweitteufste Stufe?
Ich glaube, ja. Ich glaube, es gibt noch eine tiefere.
PlayStation Store hat im Moment 3,03 von 5 Sternen bei 7'000 Bewertungen.
Das ist noch okay eigentlich.
Ja.
Aber, ja, also ich meine, eben, das musst du... Vor allem das Problem ist, es kommen so viele Games, jetzt kommt dann irgendwie ein Marathon und Zeugs und Sachen und es gibt so viel. Du hast einfach meistens die Zeit gar nicht, um das zu verbessern. Also ich habe das Gefühl, jetzt bist du gestanden. Alle haben jetzt gemotzt drüber und haben es schon beerdigt. Und ich meine, ich habe null
Bock. Das ist super schade. Ja, ich glaube, die Leute haben darauf gewartet, dass es fehlt. Einfach, weil es als letztes Game ist vorgestellt worden, weil es der Jeff Keighley so geil gefunden hat. Ja. Die Leute haben einfach darauf gewartet, dass es scheiße ist. Also es hat schon einen schweren Stand gehabt von Anfang an. Aber ich muss wirklich sagen, es hat mir jetzt... Wenn es wirklich geil wäre gewesen, wären die Leute dann vielleicht anders drauf gewesen. Aber ich glaube, das hätte... Das Spiel vom Jahr müssen werden, dass es irgendwie gerechtfertigt wäre gewesen, dass das so der letzte Spot bekommt dort. Und ich finde auch, das Art-Design finde ich irgendwie mega generisch. Also so, oder es sind so mega viele Sachen zusammengemixelt, eben so Fantasy, Sci-Fi, es sieht so ein bisschen nach Overwatch aus, es sieht so ein bisschen nach Fortnite aus und
halt irgendwie auch die Genres, oder? Sind auch zusammengemischt, ja.
Ja, genau. Die Musik finde ich auch mega generisch. Es hat mich irgendwie an Star Wars erinnert, teilweise. Und wieso nicht? Es ist einfach so ein grosses Mischmasch, wo irgendwie nicht zu einem kohärenten Gesamtbild zusammenkommt.
Aber es ist schon krass, es ist auf einem mega hohen Niveau eigentlich. Weißt du, es läuft gut, es sieht eigentlich gut aus. Rein visuell und irgendwie, du merkst alles, das Ballern funktioniert und so, die können schon das Game machen, aber es ist jetzt einfach wieder mal eines von diesen Games, wo der Spielspass hat man einfach jetzt da nicht gefunden.
Ja.
Also das ist, ich habe ein das Gefühl, also das wird ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Wendung schafft. Aber who knows, vielleicht gibt es so einen grossen Relaunch 2.0 in einem Jahr, wer weiß. Ja, genau, das ist Highguard, Free-to-Play auf PC, PlayStation, Xbox. Genau, dann hast du ja aber noch was anderes gezockt, wo du, wo vielleicht schlechter aussieht, technisch, ich weiss es nicht, aber zumindest Facts meinen. Das Code Vein 2.
Das sieht definitiv schlechter aus, ja. Aber es hat Spass gemacht. Ich habe Code Vein 1 habe ich nie gespielt, das ist 2019 rausgekommen. Hast du das dann mal
ich gespielt? Ich habe mal irgendwie eine Stunde angefangen. Aber es ist wirklich so, dass ich, habe ich mal gespielt, glaube ich, aber mich so schon nichts erinnern.
Ja. Es war aber erstaunlich erfolgreich gewesen. Über 4 Millionen verkaufte Games hatte ich von dem ersten. Habe ich auch nicht gewusst. Irgendwie ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Es gibt viele Games.
Ja. Und es ist ein Souls-like. Phil, du hast jetzt schon gerne, oder grundsätzlich?
Ja, ich reiss mich auch nicht drum, aber ich habe es doch auch schon einige gespielt, nachdem ich es früher auch so die Nase gerümpft habe, gefunden, wieso muss man so ein schwieriges Spiel spielen?
Ja. Und der Flo, Luca, Erfahrungen mit so ultra-harten Souls-likes, Elden Ring und so?
Ich hasse das so sehr, dass es mal meine, was ist das gewesen? Beim letzten Jubiläum ist das doch meine Herausforderung gewesen, dass ich muss
das ich
eine Stunde lang irgendein Dark Souls spielen und ich wäre fast verzweifelt. Das
jetzt erlösen wir es. Eine Stunde.
Ja, ich habe auch so ein bisschen Hassliebe. Also ich verstehe den Reiz am Genre, dass es halt einfach so immer so ein bisschen das Risiko ist. Oder? Du musst sehr gut aufpassen, jeder Gegner könnte dich killen, du könntest jederzeit deine Erfahrungspunkte verlieren und so. Es hat schon seinen Reiz irgendwie. Aber bei mir ist es so, dass ich nach ein paar Stunden frustriert aufgebe, weil es mir zu anstrengend ist, zu schwierig ist, zu unfair ist und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Bei Elden Ring war es genau gleich. Wobei, dort waren es immer in 30 oder 40 Stunden. Das ist
schon sehr viel eigentlich.
Ja. Ja, aber eben, in den Kommentaren hat jemand geschrieben, er hätte 800 Stunden Elden Ring gespielt.
Sorry.
darum hatte ich ein bisschen Angst gehabt. das ist das erste, aber es hat mich gleich irgendwie interessiert. Es sieht eben nicht so aus wie andere Souls-Likes. Es hat so eine mega Anime-Ästhetik. Mhm. Also es ist alles, vor allem die Charaktere, sie sind voll so Anime-Charaktere und ganz viele Waifus. Also, knapp bekleidete weibliche Charaktere.
Partial Nudity.
Ja, also es ist, ja, sehr partial ist es. Sehr partial. das ist sicher Geschmackssache, wenn man das gerne hat, aber ich finde irgendwie so das übertriebene Anime-Zeug finde ich immer lustig. Und eben, es sieht so ein bisschen anders aus. Als ich finde, jedes Mal, wenn ein Souls-like angekündigt wird, es sieht genau gleich aus wie alles andere. So, die düster Monster-Designs sehen immer genau gleich aus.
Grosse Schwerter.
Ja, genau. Weil ich es gar nicht hören habe. Ich habe es schon gesehen, ist es neu angekündigt worden und so. Und das sticht so ein bisschen raus. Und darum habe ich gefunden, hey, komm, probiere es mal. Und von Mace habe ich auch spannende Sachen gelesen. Und ja, habe ich es mal probiert. Habe es sehr cool gefunden. Die Story ist ganz wirre Scheiß mit Zeitreisen und so, wo überhaupt keinen Sinn macht. Ich muss die Welt retten. Für das muss ich in die Zeit zurückreisen, um dort die Vergangenheit zu ändern. Und dadurch ändern sich dann Sachen in der Gegenwart. Und vor der Zeitreiserlogik macht das gar keinen Sinn. Und darauf lege ich eigentlich sehr viel Wert, weil Zeitreisen ist auch in Lost, in meiner Lieblingsserie, etwas sehr Wichtiges gewesen. Und ich finde, die haben es sehr gut gemacht, die haben sehr gute Regeln etabliert und hier ist einfach irgendetwas. Du hast keine Ahnung mehr, was los ist und wieso du das Zeug machst, aber scheißegal, es ist lustig inszeniert. Und was sie aber gut machen im Vergleich zu anderen Souls-Likes, wie im Elden Ring zum Beispiel, sie legen viel Wert auf einzelne Charaktere. Das heisst, es hat wirklich so ein bisschen Storytelling drin und du erfährst jeweils so mega tragische Hintergrundgeschichten von den Charakteren, die mit dir zusammenkämpfen. Und es hat Spass gemacht, so ein bisschen die Hintergrundgeschichten zu erforschen. Und die siehst so ein bisschen in interaktiven Rückblenden. Und das war cool, das war schon mal etwas anderes. So, was macht das Spiel anders als andere Souls-Likes? Die grösste Änderung ist, dass jederzeit, falls du es willst, hast einen computergesteuerten Charakter mit dir, der unterwegs ist. Wenn du die Spielwelt erkundest, wenn du in Dungeons bist, was auch immer. Und das macht für mich die Kämpfe viel, viel zugänglicher. Weil wenn du zweit gegen so einen riesen Bossgegner kämpfst, dann wird er halt manchmal abgelenkt durch die Companion. Und dann greift er ihn an und du kannst dann in Ruhe deine Spezialattacken aufladen und angreifen. Und gleichzeitig auch, wenn er auf dich fokussiert ist, kann dein Partner ihn angreifen und so. Und du hast immer so ein bisschen das Gefühl, es passiert etwas und du hast mehr Chancen, zum Angriff zu kommen.
Aber du kannst auch das Agro-Management so ein bisschen abgeben, das Agro.
Genau.
Ja, das ist aber immer easy. Ja.
Genau. Und das fand ich angenehm gefunden als jemand, der das schnell frustrierend findet. Und Lebensanzeige funktioniert auch anders als in anderen Souls-Likes. Wenn du stirbst, dann tut sich dein Partner opfern und gibt dir seine Lebenskraft und tut dich wiederbeleben. Und dann bist du für kurze Zeit allein unterwegs. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie deine Statistik und so sein. Aber wenn du in der Zeit, wo der Partner nicht da ist, nochmal stirbst, dann bist du dann komplett weg.
Aber sonst, wenn er wieder kommt, dann hast du wieder ein Zusatzleben.
Genau. Aber es tut dich einfach immer mit weniger Leben wiederbeleben, jedes Mal, wenn der andere weg ist. Aber eben, das ist auch so etwas wie, du kannst mal einen dummen Fehler machen und bist trotzdem nicht ganz weg. Ja. Und wenn du dann noch ein zweites Mal einen dummen Fehler machst und komplett weg bist, dann ist es so, ja okay, ich habe es verdient. So, ich habe nicht daraus gelernt. Und das habe ich auch gefunden. Es hilft also ein bisschen bei mir eine Frustrationstoleranz bei solchen Sachen. Und das andere Grosse ist das Skillsystem und so ein bisschen das Bildsystem. Bei Elden Ring hat es mich zum Beispiel auch so ein bisschen gestört, oder allgemein auch bei anderen Genrevertretern, du musst dir mega viel Gedanken machen, wie du deinen Charakter entwickeln willst. Oder? Du musst wirklich überlegen, okay, will ich jetzt irgendwie so den Fernkampfcharakter haben, will ich den Magiecharakter haben und dann musst gut die einzelnen Skills aufleveln, damit du die richtigen Waffen kannst brauchen, damit du die richtigen Angriffe kannst brauchen und wenn du die irgendwie verskillst und in die falschen Sachen investierst, dann ist halt ein Charakter, der für nichts gut ist und irgendwie dann schießt so an, weil du merkst, ah fuck, ich hätte lieber in das investiert. Und um das rückgängig zu machen, musst du dann wieder sehr viel Zeit investieren, musst Ressourcen finden und Geld finden und was auch immer, um das rückgängig zu machen.
Spezielle Tränen irgendwo finden, wo es 5 im ganzen Game gibt.
Ja, genau, sehr seltene Items, genau. Und das ist dann immer so, das hat mich dann auch frustriert und hier ist einfach ist alles on the fly, kannst du machen. Du bekommst sogenannte Blutcodes. Das sind so wie vordefinierte Klassen, die du von deinen Mitstreitern bekommst, die du kennenlernst durch das Spiel. Und wenn du die Klasse ausrüsten, die kannst du wirklich so wie ausrüsten, dann werden deine Skills halt verändert. Und dann kannst du verschiedene Waffen brauchen, verschiedene magische Angriffe brauchen und so. Und die kannst du jederzeit wegnehmen und neu drin tun und experimentieren. Und wenn du bei einem Boss nicht weiterkommst und so merkst, fuck, mit meinem Zweihandschwert, das halt langsam ist, aber viel Schaden anrichtet, komme ich da nicht weiter. Ich würde lieber gerne etwas probieren, wo ich aus der Entfernung angreifen kann. Vielleicht hilft das. Dann tust du halt einfach schnell alles ausrüsten neu und dann hast du ein komplett neues Charakterbild sozusagen.
Und Waffen? Also sammelst du Waffen oder hast du die einfach? Oder ist das?
Waffen tust du auch sammeln, genau. Es gibt ganz viele unterschiedliche.
Okay, die musst du schon die passende haben, wenn du den Fernkampf plötzlich wechseln musst. Du auch eine gute von denen haben.
Das schon, ja, genau. Ja. Da musst du ein bisschen investieren, dass du die besser machst und so, aber grundsätzlich bist du frei, eben da jederzeit zu wechseln. Und das habe ich mega chillig gefunden, dass ich mir da keine Gedanken machen muss, sondern einfach so ein bisschen frei bin und kann experimentieren. Und das ist für mich auch mega abwechslungsreich gewesen, wie ich das Spiel gespielt habe, wo ich ja verschiedene Spielstile ausprobiert und alle lustig gefunden eigentlich.
Aber recht, es ist eher ein lineares Game, glaube ich, oder nicht? Also offene Welt oder weißt
du? Es hat eine offene Spielwelt, aber die ist jetzt nicht so im Fokus. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass stundenlang in der unterwegs bist.
Du weißt immer, wo hingehen und so als nächstes.
Genau. Und ich glaube, der Grossteil vom Spiel spielt sich dann in so Dungeons ab, wo du dann untersuchst. Die sind dann klassisch so Souls-like, so mega verwoben, so labyrinthmässig aufteilt. Und das ist dann so der Kern vom Spiel. Aber eben die offene Spielwelt ist auch cool. Die ist nicht mega gross. Aber es gibt immer mal wieder so ein bisschen Geheimnisse, die du entdeckst und coole Items, die du findest und so. Und ja. Also ich habe sehr viel Spass gehabt. Technisch ist es leider recht schlecht. Ich habe auf der PS5 Pro gespielt und es ist so ein Spiel, das die ganze Zeit am Ruckeln ist. Egal, was passiert. keine Ahnung, wieso. Weil technisch, also visuell, der Anime-Stil gefällt mir, aber die Welten sehen oft mega leer aus. Es hat matschige Texturen. Und bei den Zwischensequenzen, das nervt mich, aber es wird das Spiel, das ist so offensichtlich. Und wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es einfach nicht mehr nicht sehen. Weißt du, jedes Mal, wenn es einen Kamera-Cut gibt, die Assets neu laden.
Ah, ja, das bin ich immer so scheiße.
Da siehst du für eine halbe Sekunde siehst du den Charakter, also das Modell, siehst du in so einer Low-Poly-Version mit mega tief aufgelösten Texturen und nachher tut es erst richtig laden. Und jedes Mal, wenn es eine Kamera-Cut gibt. Oh, und das ist so auffällig. Und ich verstehe nicht, wieso. Also es kann doch nicht sein, dass es unmöglich ist, das irgendwie anders zu lösen. Darum, ja, technisch nicht wunderbar, aber es hat mich jetzt mit dem Kämpfen und so, und jetzt nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt gestorben bin, weil es geruckelt hat oder so. Immerhin. Das nicht. Aber ja, eben, wenn man Souls-Likes gerne hat oder eben, wenn man so ein bisschen ambivalent dazu steht, wie ich, so eine Hassliebe hat, eigentlich das Prinzip cool findet, aber frustriert ist schnell, dann kann man sich das easy anschauen.
Geschmeidig.
Aber also, leider nächste Woche oder übernächste Woche und schon das nächste Souls-Like mit Nio 3, oder?
Stimmt, ja. Ja, es sieht geil aus, aber irgendwie eben, ich bin erst sehr selektiv bei denen, also dass mir eins packt.
Weil es gibt doch genau viel mittlerweile.
Ich zeige dir ein Bild und ich kann dir 10 Games sagen, was es könnte sein.
Wo ähnlich aussehen, ja.
Es ist genau eins, mit so Samurai-mässig, riesigen, grusigen Monster und viel Blut. Ich könnte auch das, was du letztens gespielt hast, Ninja Gaiden sein. Ja,
das ist nicht lustig. Ja. Darum lieber das Anime Souls-Likes mit Waifus.
Nice, also Code Vein 2. Genau, jetzt für PlayStation, Xbox im Jahr auch, oder?
Und ja, und PC, genau.
Geschmeidig. Also, dann wären wir da schon wieder am Ende und ich danke euch fürs Mitmachen, fürs Mithusten.
Jawohl, sorry, ja.
Nein, die Schwachen nimmt es, Flo. Wir sind nicht immer in die Ferien und Ausflüge da irgendwie ins Ausland machen da fürs Geschäft. Skandalös. Das macht dich krank. Die Flugzeuge, sag dir's.
Ey, sag es nicht, ich fliege heute auch noch.
Siehst du, kommst du nachher auch so zurück. Also,
du fliegst nach Frankfurt, Tommy.
Ich weiß nicht, ob ich das. Ja,
Frankfurt. Vielleicht.
Frankfurt.
Also, danke.
Ich fliege auf Deutschland.
Ich will es erzählen, dann vielleicht nächste oder übernächste Woche. Und bis nächste Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Tschüss.